Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Andi Grote. Moin, moin.
Moin, Lars.
Du bist geboren in Erpen in der Nähe von Osnabrück, aufgewachsen in Büsum, gelernter Rechtsanwalt, SPD-Politiker, seit 2016 Innen- und Sportsenator, Fan vom FC St. Pauli und Vater eines Sohnes. Wann hast du zuletzt Krabben gepult?
Boah, das ist eine Weile her. Ein paar Jahre, ehrlich gesagt.
Wie lange hast du in Büsum gelebt?
Bis ich 18 war.
Okay, und dann bist du Flügge geworden. Und dann ging es gleich in die Großstadt?
Nee, dann ging es zur Marine erstmal nach Wilhelmshaven für 2 Jahre. Zerstörer Hessen. Und dann zum Studium nach Hamburg.
Mhm. Und wie ist das denn? Also es gibt ja so Orte, da bringt man sofort was mit in Verbindung. Bei Büsum sind es natürlich Krabben. Verfolgt dich das noch ein bisschen? Also ist so Krabben mit Rührei immer noch das Schönste, was es gibt auf der Welt?
Ich bin schon froh, wenn die Leute nicht anfangen, von Husumer Krabben zu sprechen. Das ist das größte Trauma des Büsumers, dass er immer darauf angesprochen wird, ob er wirklich aus Husum kommt.
Da habe ich tatsächlich etwas sehr Ähnliches. Ich bin aufgewachsen in Niedersachsen in Stadt Hagen. Und es gibt aber auch eine westfälische Stadt, die heißt Hagen. Und immer wenn ich sage, ich komme aus Stadt Hagen, dann sagen alle, ja, kenne ich, Nordrhein-Westfalen. Das ist wahrscheinlich dann ähnlich bei dir auch so.
Ja.
Okay. Und wie ist das denn? Wann hast du das letzte Mal gepoolt?
Ich kann es dir echt nicht sagen. Wahrscheinlich irgendwann mal im Urlaub im Sommer vor, weiß ich nicht.
Eher aus folkloristischen Gründen.
Ja, paar Jahre her. Also macht man dann meistens doch nicht.
Kochst du denn gerne oder lässt du lieber kochen?
Also ich habe früher nicht viel gekocht, aber jetzt, ne, das Leben ändert sich ja mit Corona und irgendwie koche ich jetzt doch ziemlich regelmäßig.
Und wie lässt du dich inspirieren? Liest du so Kochbücher oder guckst du Kochsendungen oder so?
Also ehrlich gesagt, wir gehen einkaufen und überlegen, was würden wir gerne essen und dann kaufen wir uns das so ein bisschen zusammen und dann recherchieren wir irgendwie bei YouTube nach einer Anleitung.
Okay. Was willst du mir denn wohl kochen, um mich zu überzeugen, dass du ein guter Koch bist? Was geht dir denn leicht von der Hand?
Mach ein ganz gutes Chili, kann ich wirklich sagen.
Also, da würde ich auch zu Ja sagen.
Ja.
So, pass auf, wir kommen gleich zur ersten Rubrik. Das sind nämlich unsere Lieblinge, beziehungsweise deine Lieblinge, die Hamburg-Lieblinge. Das ist eine Schnellfragerunde. Das heißt, du musst eigentlich immer nur mit 1, 2 Wörtern drauf antworten, wenn das geht. Welches ist dein Lieblingstheater?
Ich glaube, Schmidt-Theater.
Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Auch wenn Giovanni jetzt ein bisschen sauer ist, ich würde wahrscheinlich Petit Bonheur sagen in der Nordstadt.
Welches ist dein Lieblings-TV-Format aus Hamburg?
Das
du musst ja eigentlich als Inselnator musst du fast Großstadtrevier sagen, das wird aber ständig gesagt. Du hast bestimmt was anderes.
Nein, das Beste, ich gucke keine Vorabendserien und das schaffe ich gar nicht. Und das, was mir am besten wirklich gefallen hat, mal war hier Dulsberg Late Night. Das war ein spektakuläres Format. Und dann gibt es ein Format, das eigentlich leider im Fernsehen nicht ausgestrahlt wird, aber dringend ausgestrahlt werden sollte. Das ist immer Rays Reeperbahn-Revue vom Reeperbahn-Festival.
Oh ja, unbedingt. Gute Idee. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Boah, Kunsthalle, würde ich sagen.
Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
Das Herz von St. Pauli.
Okay, ja, das ist doch ein schöner, also sehr St. Pauli-lastig. Ich glaube, Giovanni hast du jetzt nicht genannt, damit du auch mal was irgendwie aus dem anderen Stadtteil nimmst. Ne?
Vorhersehbar ist irgendwie, ja.
Jetzt guckst du als Innensenator also Vorabendserien kann ich noch nachvollziehen, aber auch kein Tatort und keine Krimis?
Nee, nein. Nein, was ich mal tatsächlich geguckt habe, wie hieß das? Das Geheimnis des Mörderwaldes oder so, diese
Geheimnis im Totenwald.
Der Totenwald, ja. Die Geschichte mit der Schwester des früheren LKA-Chefs von Hamburg. Das war großartige, fand ich auch so öffentlich-rechtlich gemachte, großartige Krimi-Unterhaltung.
Also so ziemlich das Beste, was es jetzt in den letzten Monaten zu gucken gab.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du die Dokumentation auch gesehen?
Die habe ich nicht gesehen. Die
war schon eine ziemliche Pannenserie, was die Kollegen sich in Niedersachsen da erlaubt haben.
Ja.
Nicht wirklich schön.
Die habe ich in der Mediathek aber auch nicht gefunden, die Dokumentation.
Doch, die ist dahinter, direkt hinter. Aber das können wir ja, wenn du Chili kochst, dann stelle ich das auf dann den Fernsehen ein.
Mach das mal. Ja.
Okay, aber warum denn kein Krimi? Weil du tagtäglich mit quasi Krimis und Polizei zu tun hast?
Man wird ja kein anderer Mensch dadurch, dass man Insenator wird. Und ich hatte noch nie so diesen Fable für Krimis und das hat sich auch nicht geändert.
Welches Genre ist denn so eher deins? Sind es dann Disney-Filme oder wo weint denn der Insenator?
Ja, ich kann mich, wo ich mich wirklich noch erinnern kann, mal, weil es in einem großen Kino war und mir einigermaßen unangenehm war, das war beim Club der Toten Dichter tatsächlich, ist aber schon eine ganze Weile her. Und sonst passiert das eigentlich nicht so häufig.
Okay, ich weine immer noch, wenn Winnetou stirbt, also auch mit 50. Wenn das, es kam jetzt vor Weihnachten mal wieder eine Wiederholung und es ist irgendwie kommen dann wieder die kindlichen Gefühle hoch, weil ich damals natürlich dachte, dass er wirklich tot ist und das fand ich irgendwie ganz furchtbar. Wiederum, wo sehr viele ja geweint haben, war Titanic und das fand ich, also da habe ich irgendwie keinen Bezug zu gehabt, tatsächlich.
Nein.
Wann hast du denn das letzte Mal geweint?
Wahrscheinlich, als meine Mutter gestorben ist, im 2019.
Wie gehst du im Allgemeinen mit Verlusten um? Also nicht nur mit Menschen, sondern, weiß nicht, hast du schon mal irgendeinen Lieblingsteil oder so verloren? Mir ist vor 2 Jahren in Italien ist mir mal ein Koffer geklaut worden und da war mein Lieblingsjackett drin.
Gibt das ja sehr unterschiedliche Arten von Trauer, aber ja. So Teile, also immer so Sachen, die man... die einem abhanden kommen, an denen man gehangen hat. Also da bin ich, also da traue ich lange.
Ja.
Also das kann ich mir, gibt es diverse Sachen, das kann schon 20, 30 Jahre her sein, kann ich mich noch dran erinnern. Irgendein Mantel, den man auf einer Party mal aufs Bett geworfen hat mit all den anderen Klamotten und dann irgendwie nachher, das gibt's doch nicht, das kann doch keiner, welches Arschloch hat denn jetzt den Mantel mitgenommen? Ja. Das, doch, das hängt dann irgendwie nach.
Kommen wir mal zu fröhlicheren Sachen. Beispielsweise, wo verbringt der Innensenator seine Mittagspause? Also du bist ja im Kontorhausviertel mit der Innenbehörde.
Ehrlicherweise, ich mache keine Mittagspause.
Echt nicht? Nein. Ich sage ja meinen Kolleginnen und Kollegen immer, wer die Mittagspause spart, spart keine Zeit irgendwie. Also ich versuche die alle zu animieren, rauszugehen.
Doch.
An die frische Luft nochmal und auch in Ruhe was zu essen. Also verzichtest du komplett aufs Essen dann?
Ja, ist ja denn, ich treffe mich wirklich mit Leuten zum Mittagessen. Das im Moment natürlich auch nicht. Oder was wir versuchen, wenn es irgendwie geht, zu machen, ist immer Mittwoch so eine Runde mit den quasi mit den Mitarbeitern aus dem Senatorenbüro, dass wir uns mittwochs immer zum Mittagessen treffen, also entweder rausgehen oder uns was bestellen und dann zusammen Mittagessen. Jetzt natürlich auch nicht, aber das ist sowas, was ich versuche eigentlich einzuhalten.
Wenn man deine Lieblinge vorhin gehört hat, St. Pauli ist schon so dein Lieblingsstadtteil, denke ich. Gibt es so Stadtteile, ja, mit denen du, weil du einfach privat da auch gar keinen Bezug hast, wo du dich vielleicht sogar noch verirren würdest? Also für mich sind das fast alle Stadtteile rechts der Alster sozusagen. Also Barmbek
ja
und Wandsbek
und
so.
Wir haben ja alle so eine Geografie, ne? Wir sind alle mehr im Nordwestquadranten orientiert. Wenn man den verlässt, wird schwieriger. Durch die Zeit als Bezirksamtsleiter in Mitte und weil ich nun immer auch in Mitte politisch beheimatet war, hat sich das natürlich ein bisschen erweitert. Und was ich heute, wo ich eher sie so Eidelstedt oder ich weiß auch gar nicht, ob ich schon mal in Rahlstedt war oder so. Also das sind
da ziehen so, jetzt immer mehr Freundinnen und Freunde von mir hin. Insofern muss ich da immer raus. Aber ich schmier mir dann schon immer eine Stulle, weil es für mich so weit entfernt wirkt.
Es ist ja manchmal, wenn die Autobahnausfahrt oder Auffahrt, die man nehmen will, gesperrt ist, und dann fährt man plötzlich durch ganz andere Stadt. Dann guckt man sich um und sagt, spannend, was alles zu Hamburg gehört.
Bist du so ein Fußgänger? Ich erarbeite mir die Stadt ja auch immer gerne zu Fuß und gerade in Corona-Zeiten kommt man ja auf die absurdesten Ideen. Also ich tatsächlich habe ich mir jetzt mal versucht, so die Stadtteile, die ich vorhin genannt habe, mal so ein bisschen zu Fuß zu erarbeiten.
Also gern, total am liebsten. Wenn man mit einem kleinen Kind ändert sich das ja so ein bisschen. Obwohl man kann dann, das geht eigentlich auch. Am Wochenende haben wir ihn wieder ziemlich lange so mit dem Bollerwagen hinter uns hergezogen.
Für dich ist jeden Tag Vatertag.
Ja, also zu Fuß oder auch mit dem Rad, ne, habe ich auch, also es war früher eigentlich so, dass das Regelmäßige, ne? Sondern, aber eigentlich das Beste ist, eine Stadt oder auch ein Stadtteil, eine Gegend sich zu erlaufen, ne? Wenn man überall nochmal links und rechts des Weges gucken kann.
Nun ist St. Pauli ein Stadtteil, der nun wirklich sehr viel besprochen wird und wurde. Wie ist denn deine Sicht der Dinge? Was ist für dich die absolute Faszination? Ich sag mal, du hast ja auch schon ein, zwei Eskapaden hinter dir. Auch als Innensenator ist wahrscheinlich das Wohnen auf St. Pauli, also wahrscheinlich wäre es in Alsterdorf ein bisschen betulicher für dich. Aber du kommst da nicht weg.
Ja, wer nach St. Pauli mal gezogen ist, und ich bin da jetzt seit 20 Jahren, man zieht ja nicht wegen der Betulichkeit dahin, sondern weil man das Gegenteil sucht. Ne? Weil man den Ort sucht, wo einfach unglaublich viel zusammenkommt, wo Hamburg wirklich eine Großstadt ist, wo das Leben so bunt und unvorhersehbar und unberechenbar ist und man mehr erleben kann als an jedem anderen Ort in der Stadt. Das macht ja St. Pauli aus. Man geht aus der Tür und jedes Haus hat eine Geschichte, jede Ecke, um die man biegt, ist wieder ein neuer kleiner Organismus, in den man reinkommt. Und einfach diese unglaubliche Vielfalt und was alles in Unterschiedlichkeit nebeneinander klarkommt und dazugehört und akzeptiert wird, das finde ich eigentlich das total Beeindruckende an St. Pauli.
Hat St. Pauli auch in der ganzen Krise eine besondere Qualität entwickelt?
Ja, es gibt eben trotz dieser totalen Unterschiedlichkeit und obwohl sich eben die halbe Welt da durchwälzt unter normalen Bedingungen, gibt es eben auch schon noch, ja, gibt es eben Nachbarschaft, gibt es Zusammenhalt, gibt es eine Identifikation und Dinge, die Menschen miteinander verbindet, weil sie eben diesem Stadtteil verbunden sind. Das gibt's schon.
Was müsste denn passieren, dass du da wegziehst? Wäre es dann eine andere Stadt oder kannst du dir einen anderen Stadtteil auch vorstellen?
Ja, man muss mal gucken, wie das ist, wenn die Kinder, also das Kind, unser Sohn größer wird, das kann nochmal so ein Punkt sein. Weil ehrlicherweise bin ich bin in Dithmarschen im Büsum groß geworden, wie du gesagt hast, und ich kenne das eben so. Im Sommer geht morgens die Tür auf und man flitzt raus und man kommt erst wieder, wenn es dunkel wird. Und
wenn die Straßenlaternen angehen.
Genau, und das ist auf St. Pauli schon anders.
Was wäre es denn dann? Also dann richtig ins Umland oder ruhigerer
Stadtteil? Nein, also ich glaube, ich brauche schon noch so ein bisschen, also wenn man nicht mehr mitten im Puls ist, aber die Ausstrahlung, den Pulsschlag würde ich schon gerne irgendwie noch spüren, auch wenn man dann ein bisschen weiter weg ist. Also ich würde nicht ganz nach außen ziehen, sondern irgendwo so dazwischen.
Als Innensenator ist dir die Strenge ja quasi, gehört das ja zum Berufsbild dazu. Wie bist du denn so als Vater? Bist du ein strenger Vater oder?
Ich glaube, man überhaupt dieses Innensenator-Ding verändert einen. Ich bin ja im privaten Umgang und auch in der Familie oder was so grundsätzliche Einstellungen angeht, wird man ja nicht anders jetzt durch diese 5 Jahre, die es dann allerdings auch schon sind, Innensenator. Das prägt einen dann doch nicht so stark. Die meiste Zeit meines Lebens war ich das ja nicht. Und als Vater bin ich, glaube ich, so, dass ich, also ich versuche so intensiv und so gut wie möglich für meinen Sohn da zu sein und so viel Zeit einfach mit ihm zu verbringen, wie es irgendwie geht. Und einfach ganz viel auch zu investieren in die Beziehung und in das Verhältnis. Und auf der Basis kann man dann auch mal, und muss man, glaube ich, an bestimmten Stellen natürlich dann auch mal Grenzen setzen. Das ist ja klar. Also die Kinder wollen natürlich auch dann irgendwo so eine Orientierung, was ist okay und was ist nicht okay. Und die gibt's auch, aber das ist schon eigentlich sehr, sehr intensiv und sehr liebevoll. Und nun haben wir auch einen Sohn, der es einem auch leicht macht, muss man sagen.
Du bist ja von 2012 bis 2016 Bezirksamtsleiter in Mitte gewesen. Gibt es so Momente, wo du sagst, ach, da wäre ich jetzt gerne wieder? Vielleicht jetzt auch gerade in der Krise, Ärmel hoch und anpacken? Oder sagst du, ach, das war eine gute Zeit und das war jetzt ein Abschluss?
Also mangelnde Beteiligung an der Krisenbewältigung ist eigentlich jetzt nicht so mein größtes Defizitgefühl im Moment. Bezirksamtsleiter in Mitte ist ein toller Job. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ein tolles Amt. Mich hat da nichts weggetrieben irgendwie. Ne? Das war jetzt auch nicht geplant, dass ich dann Innensenator werde. Aber umgekehrt, wenn man dann jetzt mal den Schritt gemacht hat, jetzt stehe ich auch voll in diesem Amt und ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich will wieder da nochmal den Schritt wieder zurück machen.
Wie ist denn das, wenn wir jetzt schon über den Innensenator sprechen, wie geht's denn dann weiter? Also du wirst natürlich klugerweise sagen, du hast keine Karrierepläne, du willst immer Innensenator werden. Aber der Innensenator hat ja schon, der Hamburger Innensenator hat ja häufig auch schon dazu geführt für höhere Ämter. Also Helmut Schmidt zum Beispiel als Bundeskanzler.
Helmut Schmidt ist ja nicht das schlechteste Vorbild, das man haben kann. Aber ich würde jetzt darf da keine Pläne machen. Also habe ich auch noch nie gemacht. Also ich habe nicht geplant, mal Bezirksamtsleiter zu werden. Ich habe auch nicht geplant, mal Innensenator zu werden. Das kann man, glaube ich, in der Politik nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich irgendwann die Dinge mal ändern und wieder was Neues kommt, die ist erstmal relativ hoch. Aber ich könnte es wirklich nicht sagen.
Wie groß ist denn dein Interesse noch am Rechtsanwaltsjob? Also, keine Ahnung, tausche dich immer noch mal ein bisschen extra länger mit Anna Gallina aus über Sachen, die da passieren oder mit vielleicht ehemaligen Kollegen. Also würdest du da wieder reinspringen wollen in den Bereich?
Das weiß ich nicht. Das wäre dann so eine, wenn man jetzt von heute auf morgen, kann ja vorkommen in der Politik, dass man sagt, so jetzt musst du was anderes machen. Dann ist das natürlich eine Überlegung, weil das ist das, was man gelernt hat. Ich war 10 Jahre selbstständiger Rechtsanwalt in der Sozietät, Partner. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Das ist sicherlich eine Option. Aber es gäbe auch andere Dinge, die dann reizvoll wären. Also ich könnte nicht sagen, das wäre dann so die erste Priorität. Aber es prägt natürlich. Also die Juristerei und anwaltlich gearbeitet zu haben, prägt ungemein und es hilft natürlich auch sehr. Also man hat einen anderen Zugang zu vielen Sachverhalten. Dinge sind häufig stark verrechtlicht. Wir haben es ständig mit Dingen zu tun, die einen rechtlichen Rahmen und eine rechtliche Struktur haben. Und oder wo es sich auch schlicht um Rechtsmaterien handelt, jetzt bis hin zur Eindämmungsverordnung oder ähnlichem. Und das ist schon ganz, das hilft mir und das, ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob unter deiner Ägide oder davor, aber Hamburg hat sich sehr schnell den Titel Sportstadt Hamburg gegeben. Ist natürlich in einer Phase, wo vor allen Dingen Fußball eher zweitklassig unterwegs ist, schwierig. Füllt Hamburg diesen Titel aus, ganz ehrlich?
Wir hatten ja, also das Thema Sportstadt Hamburg gibt's ganz lange. Hamburg wollte immer Sportstadt sein und das hat mal mehr und mal weniger gestimmt. So.
Aber hanseatisch wäre ja erstmal es werden und dann den Titel finden.
Das naja, ist ja als nicht anders gelaufen. Als ich ins Amt gekommen bin, das war Anfang 2016, da hatten wir Ende 2015 gerade das negative Olympia-Referendum hinter uns. Und gleichzeitig sind die Freezers quasi aus dem Spielbetrieb genommen worden und die Handballer haben Insolvenz angemeldet.
Das eine hat mit dem anderen aber nichts zu tun.
Nein, aber oder? Das war so die Situation, in der da kam ich in das Amt als Sportsenator. Und da hatten wir schon den Eindruck, jetzt müsste man mal irgendwie ein Ziel definieren oder woran man sich so ein bisschen nach vorne ausrichten kann und nicht, damit man sich nicht in dieser Trauer und in diesem alles ist ganz schlecht Gefühl länger aufhält als notwendig, sondern eine Perspektive nach vorne entwickeln, sagen, wo wollen wir denn hin, was ziehen wir jetzt für Lehren, was ist unsere Ambition, und das haben wir dann ja mit Active City überschrieben und haben gesagt, wir wollen schon eine Stadt sein, Olympia-Referendum hin oder her oder auch gerade deswegen, in der Sport und Bewegung eine überall sichtbare und spürbare, bedeutende Rolle spielt und einen höheren Stellenwert hat als in der Vergangenheit und auch höher als vielleicht in anderen Städten. Und das spielt auf ganz vielen Ebenen und es gibt viele gute Gründe und auch aus denen es richtig ist, das zu verfolgen. Bewegung und Sport haben eine unglaubliche Bedeutung für die Frage, ob wir eigentlich gerade in großen Städten gut und gesund und miteinander vernünftig leben können in Zukunft. Und deswegen sind wir mit dieser Active City Idee und Strategie losmarschiert. Und das Einzige, was immer, wir sind ja auch relativ schnell erfolgreich gewesen. Und das Einzige, der Profisportbereich, da hat es immer ein bisschen gehangen. Aber auch da sind die Zeichen ja nicht so schlecht im Moment.
Das ist richtig. Welche Sportart wird denn hier noch so fehlen? Also jetzt ist ja gerade angekündigt worden, dass American Football irgendwie hier in die Stadt kommt. Gibt es irgendwas, wo du jetzt persönlich auch sagen würdest, ach, das wäre jetzt schön, Damentennisturnier soll kommen. Da gab es ja auch mal wirklich goldene Zeiten.
Ja, also an den Fragen, die uns wichtig sind, arbeiten wir eigentlich schon ziemlich intensiv und ja, sind da, glaube ich, auch ganz, ganz
aber gut Hamburg unterwegs. War nie eine Leichtathletikstadt beispielsweise. Siehst du da Bedarf? Aber wo gibt es hier eine Tatanbahn?
Ne? Also man darf sich nicht sozusagen jetzt als Senator einfach hinsetzen und sagen, ich finde, wir könnten mal eine Leichtathletikstadt werden. Mhm. Das muss wachsen. Man muss das aus der Stadt heraus entwickeln und muss sagen, wo haben wir eine Tradition, wo haben wir eine Struktur, wo haben wir das Potenzial, wo haben wir auch das Interesse in der Stadt. Und Hamburg hat an vielen Sportarten Interesse und es gibt vieles, was man hier entwickeln kann. Aber in der Regel sind wir an den Themen schon ganz gut dran. Ich könnte mir vorstellen, dass im Boxen noch ein bisschen mehr geht. Ich könnte mir vorstellen, also ich glaube, dass wir jetzt im Handball eine richtig gute Perspektive vor uns haben. Hamburg war immer eine Handballstadt. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass, also ich freue mich über die ganze Entwicklung rund um das Thema Segeln mit Boris Herrmann jetzt, weil wir dadurch nochmal, wir sind eine Wassersport, eine Segelstadt, auch eine Ruderstadt, aber mit Boris Herrmann kommt natürlich dann nochmal ein anderer Drive rein. Wir erreichen ein größeres Publikum. Das ist immer ein Problem beim Segeln sonst. Das geht gut. Beachvolleyball hat sich extrem gut entwickelt. Im Tennis, auch in der Hamburger Traditionssportart, finde ich, haben wir die letzten 3 Jahre jetzt auch einen Aufwärtstrend jetzt mit dem Damenturnier. Football hoffe ich, dass was wird. Ich weiß, dass es ein riesiges Interesse daran gibt bei vielen Hamburgern. Und es gibt kein deutsches Angebot und kein Hamburger Angebot, was attraktiv genug ist, das aufzunehmen. Und das wäre schon nochmal ein guter Schritt. Ich hoffe, dass wir im Hockey noch ein bisschen profilierter werden. Da stehen ja jetzt auch ein paar internationale Turniere an. So, aber ich glaube, dass wir die Themen schon unterwinden haben. Basketball auch nicht nur klassisch, sondern 3x3 ist, glaube ich, ein Thema. Das ist ja etwas, was in Hamburg nicht
was
so
dann
verankert.
Wieder auf dem Kiez stattfindet.
Ja, das ist spektakulär, sensationell. Ja. Also das ist Active City pur. Ne? Man kann Sport packend mitten in der Stadt in so einer Umgebung erleben. Am Spielbodenplatz findet ein hochklassiges Basketballturnier statt. Sowas, solche Sachen wollen wir machen.
Wenn ich mir die Sportarten alle angucke, dann wird es so eigentlich auch wieder zu einer Olympia-Bewerbung reichen, oder?
Naja, da muss man schon, also ich glaube nicht, dass es jetzt viele von denen gibt, die 2015 dagegen waren, die jetzt anders sich verhalten würden. Mhm. Also man muss da schon, glaube ich, ein bisschen länger an diesem Thema, also darüber nachdenken und auch die Lehren daraus ziehen. Und ich würde das jetzt wirklich mal von ganz unten aufbauen. Die Idee von Active City ist ja, dass wir etwas schaffen, wo in erster Linie mal die große Masse aller Hamburgerinnen und Hamburgern was davon haben, einen Mehrwert haben und sagen, ja, das bringt mir was. Das war ja ein Problem bei Olympia, dass sie gesagt haben, da findet 2 Wochen eine Veranstaltung statt, 10 Jahre wird die Stadt umgebaut, ich habe hier nur Lärm, Dreck. Und um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass Hamburg eine schöne Stadt ist, brauchen wir das nicht, das weiß eh jeder. So. Mhm. Und es war schwer, den zu verkaufen, warum das eine faszinierende, tolle Geschichte ist für die Stadt. Und wenn man das von unten aufbaut und die Sportbegeisterung nach und nach aufwächst, natürlich auch durch Veranstaltung, dann muss man diesen Weg aus der sozusagen, glaube ich, von unten gehen und dann ganz am Ende steht vielleicht mal wieder auch eine Bewerbung für große, sehr große Veranstaltungen.
Was wäre denn realistischer als die Olympia-Bewerbung ist ja wahrscheinlich wirklich in große Ferne gerückt. Keine Ahnung, WM-Endspiel oder Champions-League-Finale im Fußball oder?
Ach, das sind immer so eingeflogene UFO-Veranstaltungen. Die finden dann statt und dann sind für eine Sekunde
mittlerweile alle, ist ja eh alles in Katar oder sonst wo.
Ja, dann sind alle auch keine gute Entwicklung.
Nee.
Also ich habe nichts gegen spektakuläre Einzelveranstaltungen, aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass man diese Multisport-Events, die es gibt, die so quasi so ein bisschen olympische Formate haben, weil sie unterschiedliche Sportarten zeitlich zusammenbringen. Da hat es ja den Erfolg gegeben mit den European Games. Das finde ich,
ne?
Find ich sehr beachtlich.
Irgendwie.
Ja, und in Edinburgh war das, glaube ich, parallel. Und ich glaube, an dieser Art von Veranstaltung mit Sportarten, die zu Hamburg passen, das ist interessant, daran zu arbeiten, weil dadurch durch die Kombination der Sportarten kriegt jede einzelne Sportart mehr Aufmerksamkeit, als sie sonst bekommen würde. Und das ist natürlich ein toller Effekt. Und da, also ich glaube, an sowas hätten auch die Hamburgerinnen und Hamburger Spaß.
Jetzt hast du gesagt, dass du dich als privater Mensch durch dein Amt als Innensenator nicht groß verändert hast. Treibst du trotzdem mehr Sport, auch als Sportsenator jetzt, oder weniger?
Von der Motivation ist es, glaube ich, ein bisschen mehr geworden, von der Zeit eher weniger. Also ich glaube nicht, dass ich mehr Sport treibe.
Bist du klassischer Fernsehsportler? Also guckst du Fußballspiele regelmäßig?
Ich gucke einiges, aber es hat alles ein bisschen was auch mit dem Zeitbudget zu tun. Ne? Das ist schon sehr, sehr zeitintensives Amt. Und dann die Zeit, die man hat, will man dann, also dann steht an erster Stelle die Familie, dann will man irgendwie auch Freunde treffen und hat so. Also es ist Dinge regelmäßig im Fernsehen zu gucken, ist schwierig. Aber natürlich gucke ich mir jetzt die St. Pauli-Spiele an oder gucke das eine oder andere im Fernsehen.
Und bevor wir gleich mit unserer nächsten Rubrik weitermachen, gibt es jetzt ein klitzeklein bisschen Werbung. Und zwar für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Denn meine Arbeitstage beginnen immer mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr direkt in euer E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein. Und für dich, lieber Andi, gibt es jetzt die Fragen der anderen Leute.
Wir haben hier zwei Damen für dich, die jeweils eine Frage an dich haben.
Moin, Herr Grote, hier spricht die Sängerin Miu, alias Nina Graf. Und ich habe folgende Frage. Sie lesen beruflich ja sehr viel. Was haben Sie denn zuletzt privat gelesen? Und noch eine Sache, die mich als Musikerin natürlich brennend interessiert. Welches Lied können Sie ganz auswendig?
Zuletzt privat gelesen oder noch aktuell noch am Lesen bin ich Die Totengräber, der letzte Winter der Weimarer Republik.
Mhm. Das ist ein richtig trockenes Zeug.
Das ist wie eine packende Reportage jeden Tag. Ja? An wie vielen Stellen ist die Geschichte auch hätte anders verlaufen können, wenn sich die Demokraten mal zusammengerissen hätten und nicht gegeneinander gearbeitet hätten. Das ist überhaupt nicht trocken. Und ist brandaktuell, kann ich wirklich jedem empfehlen. Und welches Lied kann ich ganz auswendig?
Du könntest es dann jetzt auch gleich schon
mal ansingen. Könnte ich gleich mal singen, ne? Also ziemlich weit, wahrscheinlich auswendig würde ich, glaube ich, schaffen, This Land is Your Land, Bruce Springsteen, obwohl das ja nicht ist von Woody Guthrie, glaube ich.
Das wüsste jetzt Carsten Broster wahrscheinlich.
Ja, das
im linken Finger hat er
das wissen. Ne? Das wüsste er. Und wahrscheinlich würde ich das eine oder andere an irischen Songs würde ich einigermaßen vollständig rauskriegen.
Sing doch mal so ein, zwei Zeilen an.
As I was going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and then produced me rapier. Said, stand and deliver, for you're a bull receiver. My shearing, damadoo, damada.
Großartig.
Whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar.
Das ist im Grunde ja wie Native-Sänger sozusagen. Bist du mal länger irgendwo im Ausland gewesen?
Immer mal wieder. Ne? Ich habe längere Reisen gemacht. Also ich war ja im Referendariat, war ich in Washington an der Botschaft für drei Monate. Und ja, immer wieder längere Aufenthalte mal. Aber also Reiseaufenthalte. Ne?
Und wenn du dann mal Filme guckst oder Serien, guckst du die dann auf Englisch im Original? Oder?
Nee, das mache ich nicht.
Mir ist das echt zu
anstrengend. Ich finde es auch, ja, das ist ja, wahrscheinlich müsste man das als guter Bildungsbürger tun, aber
ist mir. Ja. So, dann kommen wir zur nächsten Frage.
Moin, Herr Grote. Mein Name ist Jennifer Schöner aus dem Amaron Hotel Speicherstadt. Ich hätte eine Frage an Sie, da Sie als Senator ja sehr, sehr viel auf Reisen sind, würde mich persönlich interessieren, welches Lieblingshotel Sie denn außerhalb von Hamburg haben?
Na, fällt dir sofort eins ein?
Wenn man sagt, Lieblingshotel ist eins, wo man schon häufiger war, so. Da gibt es nicht viele. Da fällt mir aber eins fällt mir tatsächlich ein. Das finde ich ein schönes Hotel. Das Hotel Röwe auf Rügen, in Selin auf Rügen.
Also ein schönes Urlaubshotel.
Das ist ein schönes Urlaubshotel, ja.
Ja. Was macht denn ein schönes Hotel für dich aus? Also bist du so ein Poolgänger und Sauna oder lieber Essen auf dem Zimmer? Oder welche Annehmlichkeit ist dir wichtig, wenn du so richtig mal einen schönen Tag haben willst im Hotel?
Also für mich spielt eine große Rolle, dass es mir gefällt, wirklich so von, also optisch einfach, wenn man reinkommt, dann das, sagen wir mal, die Qualität der Gastfreundschaft, also dass man sich einfach gut und auch ein bisschen persönlich betreut und behandelt fühlt und jetzt natürlich einfach wichtig, dass Hotels kinderfreundlich sind. Das sind gar nicht so viele, ehrlich gesagt. Manche fühlen sich auch gestört von Kindern. Und natürlich ist es schön, wenn man irgendwie einen Pool, also die Dinge, ich sag mal so, ich möchte es im Hotel nicht schlechter haben als zu Hause. Also deswegen geht man ja auch ins Hotel. Und was natürlich ein Mehrwert ist, ist, wenn ich dann, wenn es einen Pool gibt oder wenn es eine Sauna gibt oder so, klar. Gutes Essen.
Bist du denn so ein regelmäßiger Saunagänger, dann hier auch in Hamburg?
Nö, gar nicht, aber wenn ich im Hotel bin, dann schon.
Dann schon, okay. Du hast gesagt, kinderfreundlich, auf eine Frage, auf die ich selber gar keine Antwort hätte, aber was war denn dein Traumberuf als Kind? Kannst du dich daran erinnern? Wird man sofort Fischer in Büsum?
Ja, das ist heute
Klischees zu bemühen.
Es ist heute alles nicht mehr politisch korrekt, darf man gar nicht sagen, aber ich wäre ja ein Zoodirektor geworden. Ich wollte mich mit Tieren beschäftigen. Ich war tierfanatisch. Ich habe alle, überall, wo wir hinfuhren, mussten wir in Zoo, mussten
ja,
in Tierpark.
Wenn du dich mit Tieren beschäftigen willst, hast du ja schon nicht gesagt, dass du Schlachter werden wolltest, sondern ich finde, dann Zoodirektor ist dann noch einigermaßen in Ordnung.
Heute würde man dann sagen Nationalparkdirektor.
Ja. Und wie ist das, dein Bezug zu Hagenbeck? Gehst du dann jetzt auch mit Kind und so?
Ja,
also hast du eine Jahreskarte?
Nee, habe ich nicht. Aber Hagenbeck ist schon tatsächlich, also das war richtig so, wann ist er so alt, dass wir zu Hagenbeck gehen können? Also muss ich sagen, das ist schon für mich so ein echtes Hamburg-Thema. Ich habe Bücher gelesen über Hagenbeck und habe das schon, also ich finde, Hagenbeck ist was sehr Besonderes. Und finde es schade, Entwicklungen, die es da jetzt gibt.
Schon länger ja
und,
gibt.
Ja,
irgendwie kann man denn da nicht, ich meine, es ist ein privates Unternehmen, aber trotzdem schwierig. Muss es doch jemanden in den Fingern jucken, da mal zu sagen, Leute, was macht ihr da? Ihr gehört zu einem Wahrzeichen der Stadt, ne?
Ja, das ist so, aber da steckt man nicht drin, das ist eine Familie und jeder, der selber eine größere Familie hat, weiß, dass da Ratschläge von außen nur begrenzt weiterhelfen und ja, aber das
wie
ist schon
kam denn dieser Wunsch zum Zoodirektor? Hast du selber Haustiere gehabt?
Ja, ich hatte immer Haustiere auch und ich habe
viele,
auch,
mehrere Katzen, Hunde.
Ja, immer mal wieder was anderes. Nee, also alles, was ein bisschen aufwendiger war, da haben meine Eltern gesagt, lass mal, müssen am Ende nur wir uns drum kümmern. Aber ich hatte, einen Kanarienvogel und eine Wasserschildkröte und Kaninchen hatten wir. Und wir haben dann einen Teich im Garten angelegt mit Fröschen und Fischen und so, das. Also
wie bist du denn da? Also da lernt man ja wirklich sehr schnell mit dem Thema Tod umzugehen. Wie bist du denn damals damit umgegangen? Also haben die dann so kleine Gräber gekriegt oder waren die dann einfach irgendwann weg?
Ja, nee, die sind begraben worden.
Und das war so auch da tatsächlich etwas, was so zelebriert wurde in dem Sinne. Und
naja,
die auch schon sehr früh gezeigt hat, dass Leben endlich ist.
Ja, sicher. Also nun muss man sagen, in der Zeit, in der dass der Kanarienvogel stirbt, ist dann natürlich nicht der Schlimmste, sondern man kommt dann in ein Alter, da sterben Großeltern. Ich habe schon, bevor ich Abitur gemacht habe, sind zwei Klassenkameraden ums Leben gekommen bei Verkehrsunfällen. Also ich war relativ jung bei meinem ersten Trauergottesdienst. Also das, lernt man dann.
Ist man, wenn man damit in Verbindung kommt, ist man dann selber so vernünftig und hat schon relativ früh ein Testament? Also gerade so als Anwalt, wo man ja sehr vernunftgetrieben ist, sagt man ja, das macht man nicht erst mit 60, sondern schon
wie,
früher.
Das ist wie mit den ganzen Ärzten, die auch alle nicht rauchen und keinen Alkohol trinken.
Ja, genau.
Wir haben in der Tat, also haben wir aber jetzt drüber nachgedacht, seitdem wir den Kleinen haben. Also,
Aber schon länger nur drüber nachgedacht.
Noch nicht liegt auf dem großen Stapel.
Aber ist das etwas, was du sehr gerne wegschiebst? Oder, also ich wüsste zum Beispiel, welche drei Lieder auf der Beerdigung gespielt werden sollten. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt häufiger auch schon sogar hier im Podcast gesagt. Insofern ist das verbrieft. Aber wie wäre das bei dir?
Ich habe ein Lied, das ist mir irgendwann mal durch den Kopf gegangen, dass ich das gerne auf meiner Beerdigung gespielt hören würde. Das ist, ich weiß gar nicht, also die entscheidende Zeile ist von Johnny Cash, Let the train blow the whistle when I go. Und es ist auch diese die Situation, wenn man stirbt. Also mit welchem letzten Eindruck will man sich verabschieden? Mhm. Tell the girl at the Ritz I said hello.
Was soll denn von dir bleiben? Vor allen Dingen von dem Öffentlichen, Andy Grote.
Ach, wenn man noch so mittendrin steckt, macht man sich darüber eigentlich keine Gedanken. Ne? Also man freut sich natürlich, also immer, wenn man über das Tagesgeschäft hinaus Dinge bewegen kann, die auch ein bisschen länger bleiben. Ne? Und in der Zeit als Bezirksamtsleiter gibt es natürlich so Stadtentwicklungsthemen, die man begleitet hat, wo man sagt so, das sind Sachen, die einem gelungen sind, wenn dann hoffentlich mal das Paloma-Viertel gebaut ist.
Das ist ja auch eine unendliche Geschichte. Ne?
Ja, ich hoffe, dass wir jetzt nun mit der, wie ich hoffe, jetzt tragfähigen Verabredung fürs Molotow dann den letzten Stein da gesetzt haben.
Aber da hat man ja immer Molotow, da waren ja noch andere Läden irgendwie unterwegs. Kriegen die alle ihre Heimat wieder zu den Preisen aus den 90ern sozusagen? Nein. Oder wie läuft
Nein,
das?
Das kriegen sie nicht. Da ist auch nur verabredet. Also bei denen, die im Grunde genommen als normaler gewerblicher Mieter auch einfach eine andere Fläche anbieten können, da sagt man jetzt nicht so, wartet mal und in 5 Jahren, wenn wir hier fertig sind, dann kriegt ihr wieder eine Fläche und die natürlich müssen die dann auch normale Gewerbemiete bezahlen. Beim Molotow ist ein Live-Musikclub, der konnte in der Vergangenheit keine normale Marktgewerbemiete bezahlen, wird es auch in Zukunft nicht können und da gibt es eben ein hohes öffentliches Interesse, dass wir dafür sorgen, dass im Live-Musik-Clubs auch in Zukunft auf St. Pauli und auch auf der Reeperbahn ihren Platz haben. Und da muss man sich anders drum kümmern, als um jetzt eine Kneipe oder eine Bar. Wobei es auch Kneipen gibt, dass das gelungen ist, den Silbersack zu erhalten. Das wird auch so ein Thema sein, wo man mal sagen kann, so okay, da hast du irgendwie so deinen Beitrag geleistet. Und davon gibt es in dem Bereich, glaube ich, ein paar mehr. Und jetzt als Innensenator glaube ich, dass es auch ein paar Themen gibt, wo man sagen kann, da haben wir, ja, da bleibt vielleicht ein bisschen.
Aber da macht man ja eigentlich einen guten Job, wenn keiner über einen spricht. Ne? Das ist ja so ein bisschen anders als bei anderen Jobs.
Ja, da sind es mehr die strukturellen Sachen. Also, dass man das jetzt... Also dass wir zum Beispiel seit 2016 in einem stabilen, kontinuierlichen Personalaufwuchs sind bei der Polizei und die Polizei so ausstatten, dass sie jetzt durchkommt und dass wir das auch unter den aktuellen Haushaltsbedingungen durchhalten. Das ist überhaupt nicht irgendwie banal oder selbstverständlich, sondern häufig ist das eben nach Konjunkturlage mal so und mal so gewesen. Und dass wir das jetzt stabil halten, dass wir da einen bestimmten Kurs weiterfahren, das ist, glaube ich, was, wo man nochmal sagen kann, okay, da bleibt vielleicht ein bisschen was. Ein paar andere Themen auch. Aber man macht sich das so aus dem laufenden Geschäft heraus, macht man sich diese Gedanken eigentlich nicht.
Hast du eigentlich Vorbilder? Ob jetzt musikalisch, hast du so Poster an der Wand gehabt, aber vor allen Dingen auch berufliche Vorbilder?
Ja, Poster hatte ich natürlich an der Wand, aber nicht, dass ich...
Wer war da so drauf?
Also als ich in dem Alter war, als ich noch Poster an die Wand geklebt habe, war das so... Also Kiss war damals ein Riesenthema, muss ich sagen.
Oh, okay.
Ja, aber da war ich Teenager, ne? Also, so, aber das war schon, Kiss war eine große Sache. Ja, und Vorbilder, dann würde ich am ehesten, also wenn überhaupt so am ehesten, tatsächlich Helmut Schmidt. Das ist schon.
Das gehört irgendwie in Hamburg dazu, ne?
Das ist jemand, an dem man sich ein bisschen ausrichten kann und wo man auch, wenn man auch heute, wenn man die Bücher liest, oder sagt man, ja, genau, so ist das.
Ein Vorbild, was sicherlich wir beide auf gar keinen Fall haben, ist gegangen in den USA.
Tja.
Du hast in Washington, hast du gearbeitet, hast ja vorhin schon erzählt. Mit wie viel Zeit hast du verbracht, das alles zu verfolgen? Also ich glaube, es ist ja immer noch mal was anderes, wenn man da mal vor Ort war und auch weiß, wie es dann da aussieht, wenn dann das Kapitol erstürmt wird und so weiter.
Also ich war da natürlich und das ist mir auch neulich, also ich war da während des Impeachments gegen Bill Clinton.
Okay.
Und dann muss man sich mal den Anlass, den damaligen, überlegen und dann, womit wir es da jetzt zu tun hatten. Das ist im Prinzip der wichtigsten Demokratie der Welt, ein Nicht-Demokrat-Präsident wird. Mhm. Und 4 Jahre und dann eben bis zu dieser Eskalation, muss man ja sagen, jetzt zum Ende seiner Amtszeit. Natürlich hat man das verfolgt. Also auch jetzt als die Wahlen und die Auszählungen, also das war ja tagelang, also als man da irgendwann mal den Fernseher angemacht hat und die Berichterstattung ging, hat man auch nicht gedacht, dass man irgendwie eine Woche später immer noch da dran hängt und bis das Wahlergebnis dann irgendwann feststeht. Aber das habe ich schon sehr, sehr verfolgt und natürlich hat man sich damals, als ich da war, auch danach natürlich mit der amerikanischen Demokratie beschäftigt. Und ich glaube nicht, dass es ein Land gibt, in dem die Demokratie und alle demokratischen Prinzipien so tief verwurzelt und verankert sind und so stark die Identität des ganzen Landes eigentlich mitbestimmen. Und das ist natürlich erschütternd, wenn man sieht, wie dann an den Grundpfeilern von funktionierender Demokratie gerüttelt wird und mit welcher Verachtung der amtierende Präsident gegen die demokratischen Institutionen arbeitet. Und ja, also ich gehöre zu denen, die mit sehr, sehr großer Erleichterung und Hoffnung auf das blicken, was da jetzt unter dem neuen Präsidenten in den USA passiert.
Reist du da immer mal wieder hin, um Erinnerungen aufzufrischen oder weil Freunde da sind? Oder?
Nein, also jetzt war ich schon länger nicht mehr da, aber ich bin häufig dahin gereist, einfach weil es ein faszinierendes Land ist. Es ist auch, um es zu bereisen, ist ja auch nicht so wie andere Länder, wo man mal 3 Wochen ist und dann hat man das Gefühl, man hat es gesehen. Es ist in den USA ja eher so, dass man wirklich große und lange Reisen machen kann und anschließend immer noch sagt, so jetzt kenne ich die Ecke ein bisschen besser und nächstes Mal nehme ich die andere Ecke. Mhm. Also ich war doch häufiger da und habe, glaube ich, viel von dem Land gesehen. Aber ich hätte kein Problem, jetzt die nächste Tour zu entwerfen.
Wo würdest du dann hingehen? Gleich wieder nach Washington? Oder bist du eher jemand, der Abwechslung sucht und sagt, okay, das kenne ich ja schon, da muss ich
nicht mehr hin? Nein, ich bin nach Washington danach auch nicht wieder gefahren. Also ich fahre selten an. Also zweimal war ich bisher eigentlich nur in Los Angeles und in San Francisco, glaube ich, und in Miami. Sonst habe ich immer versucht, immer neue Routen zu nehmen. Und jetzt würde ich wahrscheinlich am meisten würde mich jetzt mal reizen, so die klassische Ostküste mit Boston, Philadelphia und so, da war ich auch noch nicht.
In Boston gibt es mit Boston Legal eine sehr bekannte Anwaltsserie. Jetzt haben wir ja Polizei, sondern haben wir schon einen Haken hintergemacht. Ist das auch irgendwann mal ein Thema
gewesen? Auch keine Anwalts. Nein, wirklich nicht. Das ist auch gerade ich. Nein.
Dein angewidertes Gesicht zeigt, ich muss da jetzt nicht mehr weiterfragen.
Nein,
das
ist
nicht. Nein. Kommen wir aber trotzdem mal so eher in den privaten Bereich.
Aber es gibt übrigens immer Serien, wenn man es gibt. Also ich gucke keine Polizeiserien und keine Anwaltsserien, aber Politikserien gibt es natürlich schon.
Ja.
Und da finde ich echt eine Ausnahme, finde ich Borgen,
dänische.
Das ist eine wirklich großartig. Und
es gibt immer wieder die Diskussion darüber, dass es möglicherweise doch nochmal eine weitere Staffel gibt. Und ich würde das sehr begrüßen.
Ich auch.
Und interessanterweise erkennt man immer mal wieder Parallelen in dem einen oder anderen Land, wie das da so abgegangen ist. Finde ich schon wirklich sehr interessant.
Ja, ist eine tolle Serie. Sehr, sehr klug gemachte Serie. Und also echt auch verdienstvoll, weil typische Sachverhalte und Entwicklungen, mit denen man es in der Politik immer wieder zu tun hat, so komprimiert in den einzelnen Folgen transportiert werden, dass sie die Komplexität nicht verloren geht, aber es trotzdem verständlich und verdichtet und dass es rüberkommt, wie sowas eben häufig auch also läuft. Ich finde es für eine Serie relativ realitätsnah.
Bist du denn jemand, der sowas, also die Einflüsse mal außen vor, also Kind und viel Arbeit, jemand eigentlich am liebsten am Wochenende durchsehen möchte? Also das habe ich gemacht bei der Serie, wo ich wirklich jede Staffel an einem Wochenende durchgeguckt habe. Oder also ich kriege die Motten, wenn ich das jetzt so nur montags gucken würde, eine Folge.
Nee, das nicht. Man macht dann immer, wenn man Zeit hat. Und dann manchmal sagt man so, guckt man auf die Uhr und sagt, na, geht noch eine. Aber dann,
und irgendwann ist
ja, es 3 irgendwann Uhr geht es dann nicht mehr.
Was ist deine erste Informationsquelle morgens? Ich kann mir vorstellen, du hast einen höheren Informationsbedarf in deinem Job als beispielsweise die Städtebausenatorin oder so.
Ich gucke natürlich die aktuellen Meldungen durch, die kriege ich dann auch direkt. Und also man guckt natürlich morgens aufs Handy, gibt es was Aktuelles, was. So
wird für dich schon Zeitung gelesen und du kriegst um 8 Uhr morgens alle Schlagzeilen oder
wie läuft das? Zeitung lese ich selber, dafür bin ich auch zu breit interessiert. Also ich will auch nicht nur sozusagen jetzt die Sachen lesen, die.
Du guckst auch mal den Kulturteil rein.
Ja, gerne sogar. Ja, natürlich, also das ist dann so, wenn dann auf dem Weg in die Arbeit, also ins Büro, wird in die Zeitung geguckt und da, ja, natürlich konzentriert man sich auf die Sachen, die man aus dem Amt heraus braucht oder hat da einen besonderen Schwerpunkt, aber nicht nur.
Du hast jetzt schon durch unterschiedliche Farben beschrieben, wie abwechslungsreich dein Tag ist und manchmal auch anstrengend. Sehnst du dich nach Langeweile?
Nee, Langeweile nicht. Höchstens nach dem Raum, sich auch mal mit anderen Dingen wieder intensiver beschäftigen zu können, die jetzt zu kurz kommen. Das ist natürlich so. Also ich bin natürlich jetzt schon sehr, sehr begrenzt in dem, was man noch an zeitlichem Freiraum hat. So. Aber ich kann garantieren, egal wie viel Freiraum ich hätte nie Langeweile.
Du hättest 7 Tage frei, kannst die Zeit füllen mit Familie oder ohne. Politisch korrekt wirst du jetzt sagen, ich mache das mit meiner Familie, aber jetzt mal so aus dem Kern, spontan heraus, wie würdest du die in Hamburg verbringen, diese 7 Tage?
Ach, der größte Teil wäre schon mit Familie. Es macht ja auch am meisten Spaß, muss man sagen. Also das ist die beste Zeit, die ich im Moment jetzt habe, wenn wir zusammen sind. Und ich gehe aber davon aus, wenn man eine ganze Woche hat, dann wird es natürlich auch, würde ich mich mit Freunden treffen. Das fehlt mir total jetzt, muss ich sagen. Mhm. Ich bin schon sehr gesellig und brauche diesen Austausch und brauche den Kontakt. Und das fehlt mir. Das wäre schon ziemlich weit oben. Und in der Stadt unterwegs sein, die immer wieder sich Ecken angucken, auch wo man lange nicht war, wo sich was verändert hat. Mache ich total gerne. Stadthalle, wo viel passiert ist. Da nochmal hingehen und gucken und sagen, aha, guck mal hier, dies, das und so. Und man das Gefühl hat, man kriegt so geht es jetzt weiter, so entwickelt sich die Stadt, so sieht sie vielleicht in Zukunft aus. So in diese Richtung verändern sich die Dinge. So Veränderungen wahrnehmen, finde ich, auch in der Stadt unterwegs sein und zu gucken, was verändert sich, in welche Richtung verändert sich die Stadt.
Du hast die Geselligkeit schon angesprochen. Gibt es so Ersatzmöglichkeiten für dich? Also viele Freunde von mir machen so über Zoom und die ganzen anderen Programme dann irgendwelche Trinkveranstaltungen und besaufen sich oder machen Weinverkostungen oder was weiß ich. Finde ich total lahm. Also telefonieren ist es irgendwie auch nicht. Also die Sehnsucht wächst bei mir auch. Ist das für dich ein Ersatz, länger mit Leuten zu telefonieren?
Nee, aber es ist besser als nichts. Wir haben es jetzt irgendwie, also wir haben tatsächlich jetzt mal so zwei Zoom-Calls im Freundeskreis gemacht und jeder hat sich ein wildes Hintergrundbild eingespielt und jeder hat sein Getränk und was natürlich ein Vorteil ist, man kann Videos und Bilder aus bewegteren Tagen einspielen und kann so ein bisschen, man kann natürlich mit dem Format ein bisschen spielen, man kann ein bisschen was machen. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, als wenn man am Tisch sitzt. Also das zusammen oder was zusammen unternimmt, oder das fehlt schon.
Du willst ja über Zukunft nicht so gerne reden, aber nach dem Sportsenator kann ja eigentlich nur noch Präsident des FC St. Pauli werden sein, oder? Wäre das in irgendeiner Form die Idee?
Also ich möchte ja nicht gleich Anschläge auslösen jetzt bei uns oder ähnliches. Ich werde dem FC St. Pauli, glaube ich, immer verbunden bleiben, aber da ist, glaube ich, im Moment gibt es da, glaube ich, das Bedürfnis nicht so.
Aber wie ist das für dich, wenn man da als Fan hingegangen ist, viele Jahre irgendwie, und auf einmal dann doch beruflich in irgendeiner Form da mit zu tun hat? Hast du ja als Sportsenator. Ja. Geht man dann sonntags doch anders dahin?
Wenn man ins Stadion geht, dann ist ja der ganze Rahmen ist ja so wie früher. Also es gibt ja zwei Arten, ins Stadion zu gehen. Ich gehe, was der Regelfall ist.
Man kann sich kaum mehr daran erinnern, ne, wie das eigentlich war, als man ins Stadion gegangen ist. Aber normal, also damals.
Damals, als man noch im Stadion ging. Der normale Rahmen ist natürlich, dass man in einem bestimmten Freundeskreis geht und sich trifft und der ganze Ablauf und der ganze Rahmen und das ganze Stadionerlebnis, das ist ja genau so wie zu anderen Zeiten, als man noch nicht Senator war. Insofern fühlt sich der Unterschied da nicht so groß an. Anders ist es natürlich, wenn man dann mal, auf Einladung des Vereins zum Derby geht oder so, dann ist man natürlich, wenn man in offizieller Funktion ins Stadion geht. Also es gibt jetzt zwei Arten von Stadionbesuchen.
Dann hast du das St. Pauli-T-Shirt unterm weißen Hemd oder?
Dann ist man so neutral, wie es geht.
Ja, okay, ja. Und wie gehst du denn persönlich mit St. Pauli-Niederlagen um? Also klar ist Familie jetzt so im Mittelpunkt, wie auch immer. Da kannst du dir schlechte Laune nicht erlauben, wenn St. Pauli irgendwie Haue kriegt irgendwo. Aber beschäftigt dich das länger als dann nach dem Schlusspfiff kurz? Also, weil ich nehme das gerne auch immer noch mal in den nächsten Tag mit rein, leider Gottes.
Es kommt so ein bisschen drauf an, ne, auf die Umstände. Und es ärgert mich schon. Aber nicht jetzt, dass ich dann irgendwie nachts schlecht schlafe oder so. Ne? Man macht sich dann Sorgen und in welche Richtung geht jetzt die Entwicklung. Und gerade nun nach der schwierigen Phase, alle haben noch vor Augen so die diversen Abstiegskämpfe, die mal so ausgegangen sind, an die man sich noch erinnern kann und will natürlich nicht da nicht reingeraten. Und das beschäftigt einen dann mehr, als wenn es irgendwo mit einem mittleren Tabellenplatz steht und dann mal verliert. So, dann sagt man, okay, nun hat man jetzt mal verloren. Aber wenn es dann in der Gesamtsituation noch schwierig ist, dann beschäftigt es einen mehr.
Du wirkst auf mich, egal wann man dich trifft und sieht und hört und liest von dir, wirkst du immer sehr ausgeglichen. Was ist denn dein Mittel gegen schlechte Laune?
Es ist tatsächlich, also im Moment ganz klar mein Sohn. Also wenn du nach Hause kommst und der kommt auf dich zugerast und Papi und springt dann so an und dann ist alles, was du im Büro noch gerade hattest, so weg. Und da Zeit zu verbringen und auch natürlich auch mit meiner Frau das ist der beste Ausgleich, den man haben kann.
Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs und es fehlen jetzt eigentlich nur noch zwei Fragen, die es zu beantworten gibt. Nach Möglichkeit nur in zwei, drei Sätzen. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Jetzt könntest du doch nochmal den Präsidenten des FC St. Pauli mit reinnehmen.
Ja, ehrlicherweise, das kann man nicht sagen. Es ist unwahrscheinlich oder sagen, es wäre sehr ungewöhnlich, wenn ich dann immer noch Innensenator wäre. Dann wäre ich der wahrscheinlich am längsten. Dann wäre ich 10 Jahre Innensenator. Länger, ich weiß nicht, ob schon mal jemand so lange Innensenator war. Das wäre ungewöhnlich, aber ich kann es wirklich noch nicht sagen.
Gibt es einen anderen Senatorentitel, ganz spielerisch, wo du sagen würdest, das würde ich auch gerne machen, wegen der also Kultursenator?
Ja, wenn man mich vorher gefragt hätte und ich hätte, und also was kannst du dir mal vorstellen, auch aus dem, was man vorher gemacht hat heraus, hätte ich natürlich, wäre Stadtentwicklung natürlich ein Thema gewesen.
Klar. Okay. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Da vermischt sich natürlich so ein bisschen die reine Prognose mit der Hoffnung. Und aber ich glaube schon, dass Hamburg eine Stadt sein wird, die Hamburg wird jünger werden, wir werden internationaler werden. Hamburg wird eine Stadt sein, die, wo sich die Geografie verändern wird. Andere Stadtteile werden in den Fokus geraten. Ich glaube, dass sich viel entwickeln wird in den Ecken, die man sieht, wenn man auf den Elbbrücken steht und nach Süden und nach Osten guckt. So. Und ich hoffe, dass wir eine Stadt werden, die an der einen oder anderen Stelle noch wieder ein bisschen mehr norddeutsche Gelassenheit pflegt, selbst wenn man sich in sozialen Medien bewegt. Also mich ärgert manchmal so die Erregtheit, in der bestimmte Debatten, gerade wenn sie nun wie jetzt ja auch noch mehr überwiegend in sozialen Medien stattfinden. Also da könnten wir manchmal etwas entspannter sein und uns auch ein bisschen besser gegenseitig zuhören und uns nicht so erregungsmäßig aneinander hochfahren. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen als Stadtgesellschaft ein bisschen ausgeglichener werden. Und dann wird das Thema Wissen, Wissenschaft wird eine Riesenrolle spielen. Ich glaube, dass in Hamburg viel neu gedacht werden wird, dass wir ein Ort sein werden, wo man Dinge für die Zukunft ausprobiert, die dann hoffentlich auch an anderen Stellen funktionieren. Und dass sehr viele Menschen auch in Zukunft nach Hamburg kommen werden und das als einen sehr attraktiven Ort für sich zum Leben und zum Arbeiten empfinden werden. Und Hamburg wird eine Stadt sein, in der natürlich mindestens 4 oder 5 Teams in der höchsten Spielklasse spielen.
Das waren sehr lange 2, 3 Sätze, aber du hast den Claim, euren Wahlkampfslogan, die ganze Stadt im Blick, hast du jetzt mal in 7 bis 8 Sätzen zusammengefasst. Lieber Andi, das war sehr unterhaltsam, sehr informativ und eine sehr schöne Zeit mit dir. Vielen Dank und ich hoffe auf bald und Ahoi.
Ja, danke. Gerne, hat Spaß gemacht. Bis dann.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg, dem Zeitverlag und 997XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 997XFM, Hamburgs Musiksender.